Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Ernüchterndes. Eigentlich hätte man ja gemeint, dass es schon einige Kunstfertigkeit und Raffinesse braucht, um Blütenfalschgeld also zu produzieren und in Umlauf zu bringen. Ist aber nicht so. Wie die Bundesbank berichtet, wird zunehmend auch mit Scheinen bezahlt, auf denen dick Filmgeld steht oder Spielgeld.
Es handelt sich um einfache Druckfälschungen ohne Sicherheitsmerkmale. Die Fälschungen sind eigentlich ganz leicht zu erkennen. Movie Money, also Filmgeld, steht sogar auf der Vorderseite oben links drauf und Propcopy auf der Rückseite.
Bundesbankvorstand Johannes Beermann zum kriminellen Niveauverlust beim Falschgeld gleich mehr. Zum Start aber Lichtpunkte in der Corona-verdunkelten Konjunkturlage. Im Juni stiegen Exporte und Industrieproduktion. Volker Fintermer dazu.
Es sind Aussagen, die auf den ersten Blick überraschen. Die Exporte sind im Juni so stark gestiegen wie seit 30 Jahren nicht mehr, meldet das Statistische Bundesamt heute. Ein Plus von 14,9% gegenüber dem Vormonat, das klingt tatsächlich gewaltig, ist letztlich aber auch dem vorausgegangenen starken Einbruch in der Krise geschuldet.
Da darf man nicht verfrüht sein. Das ist die erste Phase der Erholung. Das ist nicht ganz unerwartet, dass die relativ schnell geht.
Sagt Henning Völpel, der Direktor des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts im Sender NTV. Auch bei den Importen handelte es sich um den höchsten Anstieg zum Vormonat seit Mai 2010. Und die Industrieproduktion legte auch um 8,9% zu. Aber was jeweils im Vergleich mit dem Vormonat gewaltig klingt, bekommt im Jahresvergleich sofort ein ganz anderes Vorzeichen. Da liegen die Ausfuhren noch 16% unter dem Vorkrisenniveau und die Industrieproduktion 11,75% darunter. Aber dennoch erlauben die Zuwächse, von einer recht schnellen Erholung zu sprechen, auch wenn die Skepsis bleibt, ob sich diese Entwicklung so fortsetzen wird.
Es sieht im Moment nach einem V aus. Wir müssen allerdings davon ausgehen, dass die zweite Phase der Erholung deutlich langsamer, deutlich zäher wird, weil es ja auch darauf ankommt, wie sich andere Länder erholen, die Eurozone insgesamt, die Amerikaner von China.
Da kommen zumindest aus der Volksrepublik China heute gleichermaßen gute Nachrichten. Auch dort kletterten die Ausfuhren im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,2%. Dies ist der größte Zuwachs seit dem vergangenen Dezember. Dabei hatten Experten sogar mit einem leichten Minus gerechnet. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Joachim Lang, begrüßte die Entwicklung als einen wichtigen Impuls für die Erholung des Welthandels. Dennoch sei die Weltwirtschaft nach den Einbrüchen noch lange nicht über dem Berg und das Risiko einer zweiten Welle sei nicht zu leugnen. Das betont auch HWWA-Direktor Henning Völpel.
Die Gefahr scheint relativ groß zu sein. Wir sehen, dass es beschleunigende Infektionszahlen gibt, noch auf relativ geringem Niveau. Deshalb muss es jetzt gelingen, tatsächlich das auf diesem Niveau zu halten. Das sind aber Zeichen, die wir aus allen Ländern bekommen. Insofern, glaube ich, belastet die Unsicherheit eben das Geschäft, die Erholung natürlich.
Dieter Kempf, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, erwartet deshalb auch keine schnelle Erholung der deutschen Wirtschaft und erteilt auch nicht den Optimismus von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der davon ausgeht, dass es in der zweiten Jahreshälfte wieder aufwärts geht. Das Wachstum werde sowohl im kommenden Jahr und möglicherweise auch 2022 noch verhalten sein, betont Kempf. Für das laufende Jahr rechnen der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und der Bundesverband der Deutschen Industrie weiterhin mit einem Rückgang der Ausfuhren um 15%. Aber für Jens-Oliver Niklasch, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg, ist das Glas definitiv wieder mehr als nur halb voll.
Der Bericht von Volker Fintermer. China ist der Hauptadressat für die durchaus aggressive Wirtschaftspolitik der USA zum Konflikt um die Videoplattform TikTok gleich mehr. Was sich aber im Moment an Konflikt zuspitzt rund um den Mecklenburg-Vorpommerschen Hafen Sassnitz, das kommt an Aggressivität den US-chinesischen Verhältnissen ziemlich nahe. Drei US-Senatoren haben dem Hafen auf Rügen mit Sanktionen gedroht, weil dort die für die Fertigstellung der Pipeline Nord Stream 2 benötigten Stahlrohre lagern. Die Pipeline, die ja russisches Erdgas befördern soll, ist der US-Administration erklärtermaßen ein Dorn im Auge. Sanktionen gegen Firmen, die am Bau der Pipeline beteiligt sind, sind ja bereits beschlossene Sache. Die Attacke aber gegen den Fährhafen Sassnitz sprengen wohl nun den Rahmen dessen, was Bundes- und Landespolitik erwartet haben. Silke Hasselmann dazu.
Gestern Abend landete das ungewöhnliche Schreiben auch bei Christian Pegel. Der ist Verkehrsminister von Mecklenburg-Vorpommern und somit zuständig für die Häfen des Landes. und um den Fährhafen Sassnitz-Mokran auf der vorpommerschen Ostseeinsel Rügen ging es den Absendern. Sie wollten den Hafen wirtschaftlich und finanziell abschneiden. Sollte er sich weiterhin am Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligen, ließen die drei US-Senatoren Tom Cotton, Ted Cruz und Ron Johnson die Nordostdeutschen wissen. Für Verkehrsminister Christian Pegel von der SPD war klar, dies ist eine weitere Eskalationsstufe im Kampf Washingtons gegen die Fertigstellung der zweiten Erdgastrasse von Russland nach Lubmin im Greifswalder Bodden, von wo aus russisches Erdgas an verschiedene europäische Abnehmer fließen soll.
Es setzt ein Stück weit das Gebaren der letzten Wochen ja fort. Ich habe schon deutlich befremdet, dass die US-Administration noch immer drauflegt und ja ein ganzes Stück weit außerhalb der unmittelbaren USA tätig wird. Das haben wir in der Vergangenheit auch kritisiert, aber dass jetzt schon Senatoren Drohbriefe schreiben, ist mehr als befremdlich und das geht gar nicht.
US-Präsident Donald Trump hatte Ende vorigen Jahres erste Sanktionen gegen Unternehmen abgesegnet, die am Bau von Nord Stream 2 beteiligt sind, darunter der Fährhafen Sassnitz. Denn auf seinem Gelände wurden zigtausende Leitungsrohre mit Beton ummantelt, damit sie auf dem Ostseegrund liegen bleiben. Zudem diente der Hafen als Lager für die Rohre, die nach und nach zu ihren Einsatzgebieten verschifft wurden. Weil sich die Fertigstellung der Trasse aufgrund der US-Sanktionen immer mehr verzögert, lagert der Rest der Rohre noch immer auf dem Hafengelände von Sassnitz, so Verkehrsminister Pegel.
Und ich verstehe den Brief so, dass die Erwartungshaltung ist, dass man quasi auch die Rohre des Geländes verweist und dass man, wenn jetzt weitergebaut würde, dann müssten die Rohre ja verladen werden, nicht auf Schiffe des Fährhafens, aber eben über die Kaikanten des Fährhafens, dass die US-Senatoren anstreben durch ihr Drohgebärden, dass sie an der Stelle gar nicht mehr verladen werden dürfen, dass der Fährhafen also sozusagen die Hafeninfrastruktur nicht bereitstellt, um die entsprechenden Verladearbeiten, Umschlagarbeiten und so da durchzuführen.
Den US-Senatoren dürften auch die beiden russischen Verlegeschiffe und das Wohnschiff für 140 Arbeiter ein Dorn im Auge sein, die seit Wochen im Hafen Sassnitz liegen und im Auftrag des multinationalen Nord Stream 2 Konsortiums den Trassenbau vervollständigen sollen. Muss sich der Fährhafen, der der Stadt Sassnitz und dem Land Mecklenburg-Vorpommern gehört, Sorgen machen?
Dass die sich Sorgen machen müssten, ja. Bisher waren wir uns aber immer einig, dass der Fährhafen die langfristig gegebene Zusage, dass wir diesen Bau begleiten, dass er genau das auch umsetzt. Und ich gehe davon aus, dass sich daran noch nichts geändert hat.
Auch auf Bundesebene bleibt die Drohung nicht unbemerkt. Für den Vorsitzenden des Bundestagswirtschaftsausschusses, Klaus Ernst von der Partei Die Linke, ist dieses Schreiben an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten. Zitat Ende. Man müsse endlich wirksame Gegenmaßnahmen androhen bzw. durchführen. Stichwort Strafzölle gegen amerikanisches Frackinggas. Hingegen hat Bundeskanzlerin Merkel, CDU, in deren Wahlkreis Sassnitz liegt, öffentlich keine Stellung bezogen. Auch aus dem Auswärtigen Amt kam bisher nur eine scharfe Zurückweisung des Briefes durch Außenstaatsminister Roth, nicht aber durch Außenminister Maas. Zu wenig, findet der Schweriner Verkehrs- und Hafenminister Christian Pegel von der SPD.
Spätestens jetzt, das ist für mich der entscheidende Punkt, wo einzelne Parlamentarier schreiben und ja wirklich massiv drohen, würde ich mir da deutlichere, sehr viel klarer und deutlichere Reaktionen wünschen. Die Aufgabe hat, europäische Souveränität zu verteidigen, auch die Bundesregierung. Und am Ende des Tages, wenn die Sanktionsandrohungen Stück für Stück umgesetzt werden, dann ist meine tiefe Überzeugung, dass eine Bundesrepublik, aber vor allem die Europäische Kommission, auch mit eigenen Gegenmaßnahmen in dieser Weise reagieren muss.
Der Bericht von Silke Hasselmann zum Konflikt um angedrohte Sanktionen der USA gegen den Ostseehafen Sassnitz. Die in Deutschland zu erlebende Variante von amerikanischer Wirtschaftspolitik. Die aktuelle Variante im Konflikt zwischen den USA und China ist aufgehängt an einer eigentlich wenig bedeutsamen Videoplattform, deren Betreiber aus China kommt, die aber in den USA besonders verbreitet ist. Es geht um TikTok, auch um die App WeChat, die Donald Trump entweder verbieten oder mittels Angst vor dem Verbot dem US-Konzern Microsoft zuschustern will. Reaktionen aus China, Axel Dorloff.
Ken Hu aus Peking nutzt kein TikTok, weil es die App in China gar nicht gibt. Die chinesische Version, ebenfalls vom Pekinger Unternehmen ByteDance, heißt Douyin. Sie hat derzeit in China weit mehr als 500 Millionen aktive Nutzer pro Tag, auch Ken Hu. Dass US-Präsident Donald Trump nun damit droht, die Auslandsversion TikTok vom Markt zu schmeißen, findet der 33-jährige Pekinger absurd. Du kannst nicht private, kommerzielle Unternehmen mit der staatlichen Maschine zerstören. Ich bin mir nicht sicher, ob China plant, zurückzuschlagen. Vermutlich schon. In meinen Augen geht das in die falsche Richtung, weil es die freie Entwicklung der Unternehmen unterbindet. Und es unterbindet auch die Liebe der jungen US-Amerikaner für TikTok. 抖音的喜爱 Was der junge Mann nicht erwähnt, die freie Entwicklung der Unternehmen funktioniert auch in China nicht. Im Prinzip sind sämtliche US-amerikanische Social-Media-Apps wie Twitter, Instagram, Facebook oder WhatsApp in China blockiert vom staatlichen chinesischen Zensurapparat. Trotzdem ist die Empörung über die Verordnung von US-Präsident Trump in China groß, auch bei der chinesischen Regierung. Außenamtssprecher Wang Wenbin. Die Unternehmen, um die es geht, halten sich in den USA an alle Marktmechanismen, Regularien und Gesetze. Die Aktionen der USA sind Mobbing. Die amerikanische Regierung schiebt Bedenken um die nationale Sicherheit als Grund vor, um nicht US-Unternehmen zu unterdrücken. Das ist ein unverblümter, hegemonialer Akt. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor eine Verfügung angekündigt und Transaktionen mit ByteDance und auch dem WeChat-Betreiber Tencent verboten. Innerhalb von 45 Tagen soll offensichtlich der Verkauf der chinesischen Video-App TikTok erzwungen werden. Die US-Regierung sieht in der ByteDance-Tochterfirma eine Gefahr und warnt vor Spionage und der Zensur China-kritischer Inhalte. Der Konflikt spitzt sich damit weiter zu und ist nur einer von vielen zwischen China und den USA. Für Cindy Liang aus Peking ist das alles Teil des US-Wahlkampfs. In der Zukunft liegt die Hoffnung, sagt sie. Es ist schwer zu sagen, was Trump vor der Präsidentschaftswahl als nächstes vorhat. Es sind ja nicht nur die Technologieunternehmen, die leiden. Auch Konsulate in beiden Ländern wurden zuletzt geschlossen. Ich glaube, dass vor der Wahl noch mehr unvernünftige Dinge passieren. Danach wird sich die Situation entspannen. Also egal, ob Unternehmen im Technologiesektor oder woanders, haltet durch. Es wird in ein paar Monaten besser. Das Unternehmen TikTok hat sich bestürzt über die geplante Verfügung von US-Präsident Trump gezeigt und rechtliche Schritte angekündigt. Man werde alle zur Verfügung stehenden Rechtsmittel nutzen, um sicherzustellen, dass TikTok und seine Nutzer fair behandelt werden, heißt es. Das Vorgehen von Trump hat sich auch an den Börsen bemerkbar gemacht. Die Kurse in China gaben heute nach.
Axel Dorloff war das. Und wieder ins Inland. Es kam nicht ganz unerwartet. Das Bundesverfassungsgericht hat das vor 9 Jahren beschlossene Bildungs- und Teilhabepaket gekippt. Mit diesem Paket sollen einkommensschwache Familien Bildungsleistungen für ihre Kinder finanzieren können. Beiträge für Vereine, zum Beispiel für Musikunterricht. Eine Idee, die bislang vor allem kritisiert wurde, weil von diesem Angebot nur wenig Gebrauch gemacht wurde. Aber nicht das stieß Karlsruhe auf, sondern die Tatsache, dass der Bund den Kommunen Aufgaben und Ausgaben zuschusterte ohne Gegenleistung. Nun muss die Politik das Bildungs- und Teilhabepaket neu und anders regeln. Klaus Hempel zum Urteil aus Karlsruhe.
2011 hatten Bundestag und Bundesrat beschlossen, dass Kinder aus sozial schwachen Familien besser unterstützt werden sollen. Dabei geht es um Kinder aus Familien, die auf Hartz-IV-Leistungen bzw. Sozialhilfe angewiesen sind. Deren Kinder bekommen seitdem zum Beispiel 150 Euro pro Jahr extra für den Schulbedarf. Und sie werden finanziell beim Mittagessen in der Schule unterstützt. Verantwortlich für diese Leistungen sind die Kommunen. Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass der Bund den Kommunen diese zusätzlichen Aufgaben nicht hätte zuweisen dürfen. Eine solche Aufgabenübertragung sei nach dem Grundgesetz nicht zulässig. Dies verletze die Gemeinden in ihrem Recht auf kommunale Selbstverwaltung. Deshalb müssen die Unterstützungsleistungen neu organisiert werden. Dazu habe der Gesetzgeber bis Ende nächsten Jahres Zeit, so die Verfassungsrichter. Geklagt hatten mehrere Kommunen aus Nordrhein-Westfalen. Sie wollten mit ihren Klagen nicht die Leistungen als solche kippen, sondern verhindern, dass der Bund ihnen neue Aufgaben zuweist, ohne sich um die damit verbundenen Mehrbelastungen zu kümmern.
Klaus Hempel war das. Der amtliche Name ist Republik Belarus. Minsk ist die Hauptstadt. Das Land grenzt an Polen, an die Ukraine, an Russland, an Lettland, an Litauen, Weißrussland. Das war der früher gängige Name. Seit 1994 ist dort Alexander Lukaschenka der Präsident. Am Sonntag will er sich im Amt bestätigen lassen. Aus diesem Anlass ein Blick auf die ökonomische Lage im Land. Tilko Gries dazu.
Eines der erfolgreichsten Exportprodukte von Belarus spielt sich meist in Ruinen ab, jedenfalls virtuell. Das Spiel World of Tanks, das Panzerschlachten simuliert und das inzwischen etliche weitere Ableger besitzt, kommt aus dem Softwarehaus Wargaming. Die meisten Entwickler arbeiten in Minsk. Der IT-Sektor ist einer der starken Zweige der belarussischen Wirtschaft, der von gut ausgebildeten Fachkräften profitiert, sagt Sergei Guriev, Professor am Sciences Po in Paris. Es gibt in der belarussischen Wirtschaft den privaten Sektor, der ist konkurrenzfähig und qualifiziert, produziert vor allem für den Export. Der IT-Sektor ist eine hervorragende und konkurrenzfähige Branche. Sie wurde unter anderem von jemand aufgebaut, der zum Präsidenten kandidieren wollte, von Herrn Tsepkalo, der genötigt wurde, Belarus zu verlassen. Tsepkalo, ein Oppositioneller, war nicht als Kandidat zugelassen worden, fürchtete um seine Sicherheit und die seiner Kinder und lebt seit einigen Wochen im Exil in Russland. Er hatte einen Hightech-Park bei Minsk mit aufgebaut, in dem Firmen besonders günstige Investitionsbedingungen vorfinden sollen. Ein zweiten Park, der Great Stone genannt wird, ist für chinesische Unternehmen entstanden. Unter dem Strich befindet sich die belarussische Wirtschaft in einer Sackgasse, so Ökonom Guriev im Sender Echo Moskwy. Denn auch wer sich in den Tech-Parks ansiedelt, bekomme es früher oder später mit dem hochkorrupten und nicht rechtsstaatlich handelnden Geheimdienst KGB zu tun, der seit Sowjetzeiten nicht umbenannt wurde. Selbst florierende Unternehmen wie der Spieleentwickler Wargaming lassen dann zwar in Minsk programmieren, ihren Sitz haben sie aber im Ausland, in diesem Fall in Zypern. Es gibt dann noch die großen Staatsunternehmen, die Herr Lukaschenka zu privatisieren versprochen hatte, aber dann nicht privatisierte. Diese Unternehmen sind sehr ineffizient. Man gibt ihnen Geld von staatlichen Banken. Entsprechend sind diese in schwierigem Zustand. Und es stellt sich die Frage, wer dafür zahlt. Man kann die Antwort auf diese Frage so formulieren: Russland hat das kleine Nachbarland von rund 9,5 Millionen Einwohnern, mit dem es in einem Unionsstaat verbunden ist und bis zur Pandemie eine offene Grenze hatte, mit Milliarden subventioniert. Moskau hat Minsk Rohstoffe, vor allem Erdöl, zu günstigen Preisen überlassen. Belarussische Unternehmen haben es weiterverarbeitet und weiterverkauft mit Gewinn. Doch nun erhöht Russland den Ölpreis schrittweise und will vom Jahr 2024 an auch vom Nachbarn Weltmarktniveau verlangen. Das Geschäftsmodell bröckelt also. Alexander Lukaschenka sagte jüngst, seinem Land fehlten Einnahmen in Höhe von umgerechnet etwa 500 Millionen Euro. Wegen der Corona-Pandemie leidet die belarussische Wirtschaft, die laut Weltbank ohnehin seit 2012 im Schnitt wenig gewachsen ist, zusätzlich. Zwar hat Präsident Alexander Lukaschenka darauf verzichtet, flächendeckende Kontaktbeschränkungen einzuführen, aber manche Städte und viele Menschen haben von sich aus reagiert. Und der Export ist schwächer geworden. Für das kommende Jahr rechnet das Finanzministerium nach vielen Jahren erstmals wieder mit neuen Schulden. Trotzdem gibt sich Ministerpräsident Roman Galavtschenko optimistisch. Die wichtigste Aufgabe, die wir in dieser Zeit bewerkstelligt haben, der Erhalt der Arbeitskollektive. Den Verlust von Arbeitsplätzen nicht zuzulassen, sodass Menschen ohne alles dastehen. Entgegen diesen Verlautbarungen haben gerade ländliche Regionen an Lebensqualität immer weiter verloren. Der Videoblogger Sergej Tichanowski hat das dokumentiert. Er wollte bei der Präsidentschaftswahl kandidieren, durfte aber nicht. Seiner Frau jedoch wurde es erlaubt und die zieht inzwischen große Menschenmengen an. Doch selbst wenn sie an Lukaschenka vorbei Präsidentin werden könnte, die Hinterlassenschaft einer in vielen Teilen wenig wettbewerbsfähigen Wirtschaft wäre auch für sie ein schwieriges Erbe. Wirtschaftspolitik spielt in ihrem Wahlkampf keine Rolle. Ihr Ziel: Freilassung politischer Gefangener und dann baldige Neuwahlen.
Tilko Gries mit einem Blick auf Belarus. Sonntag wird dort gewählt. Bei Designentwicklung und Herstellung der Euroscheine wird bekanntermaßen viel Energie darauf verwendet, die Geldnoten möglichst fälschungssicher zu machen. Nun zeigt sich aber, dass das Falschgeldaufkommen steigt, aber nicht, weil die Fälscher trickreicher, raffinierter oder technisch versierter geworden sind. Nein, eher sind sie ganz besonders anspruchslos, was den Einsatz ihrer Blüten angeht. Brigitte Scholtes berichtet.
Movie Money, Filmgeld, steht auf den Geldscheinen vorn drauf oder Prop Money auf der Rückseite. Es sind also nachgeahmte Banknoten, die im Theater oder im Film als Requisite dienen. Aber Betrüger haben dieses Spielgeld entdeckt. Seit einem Jahr stellt die Polizei diese Art Falschgeld verstärkt sicher. Und das in durchaus beträchtlichem Umfang, sagt Johannes Beermann, der als Vorstand der Deutschen Bundesbank für Bargeld zuständig ist.
Die Polizei Landshut hat im Mai 2020 einen 24-Jährigen unter dem Verdacht des Handels mit Prop-Copy-Banknoten, mit Movie-Money, festgenommen. Der Beschuldigte soll seit 2019 Exemplare in etwa sechsstelliger Höhe Nennwert bei einer Internethandelsplattform gekauft haben und hat das dann weiterverkauft. Zu einem späteren Zeitpunkt hat er sogar selbst die Produktion von Fälschungen aufgenommen und anhand seiner Kundendatei wird derzeit gegen seine Käufer ermittelt.
Dieses Spielgeld kursiert vor allem in kleinen Stückelungen. 46% der Fälschungen entfielen im ersten Halbjahr auf 10- und 20-Euro-Noten. In der zweiten Jahreshälfte 2019 waren es nur 34% gewesen. Dass dieser Trend sich ausgerechnet in Corona-Zeiten verstärkt hat, in denen die Menschen weniger mit Bargeld bezahlt haben, verwundert auch Beermann.
Ich kann mir das nur so erklären, dass man wahrscheinlich in den kleineren Denominationen, also den 10- und 20-Euro-Banknoten, noch weniger genau hinschaut, als wenn man ein 50er oder gar ein 100er oder 200er bekommt.
An welchen Stellen die Betrüger dieses Spielgeld einsetzen, ist nicht bekannt. Im Einzelhandel eher nicht, sagt Ulrich Binnebösel, Sprecher des Branchenverbands HDE.
Wir haben im Handel noch keine Rückmeldungen, auch von unseren Mitgliedern, dass diese Art von Falschgeld, die ja sehr einfach zu erkennen sind, diese Banknoten, dass hier eine besondere Aktivität stattfindet. Ich vermute, dass das dann in anderen Kreisen kursiert.
Insgesamt ist die Zahl aller Fälschungen in Deutschland gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut ein Fünftel gestiegen auf 34.000 Blüten. Das Volumen entsprach dabei mit 1,6 Millionen Euro in etwa dem des Vorjahres. Gut ein Viertel entfiel noch auf die erste Serie an Euro-Banknoten. Johannes Beermann.
Je länger eine Serie läuft, umso mehr bemüht sich natürlich auch das Verbrechen, die Sicherheitsmerkmale so gut wie möglich zu imitieren. Das ist praktisch nicht vollständig möglich. Man kann es mit Fühlen, Sehen, Kippen auch relativ leicht erkennen, sodass dort also im Verlauf der Serie die Schwankungen sind. Aber man nicht sagen kann, bei einer Serie wird also mehr gefälscht als bei der anderen.
Rechnerisch entfallen in Deutschland 8 Blüten auf 10.000 Einwohner. Damit sei die Gefahr, mit Falschgeld in Berührung zu kommen, jedoch recht gering, meint Beermann.
Brigitte Scholtes war das. Lassen wir das Falschgeld hinter uns, rutschen rüber zum Börsengeschehen in Frankfurt und zu Ulrich Barz. Herr Barz, wir haben zu Beginn der Sendung berichtet über positive Konjunktursignale aus Deutschland, aus dem Juni, was noch dazugekommen ist, Arbeitsmarktzahlen aus den USA, 1,8 Millionen neue Beschäftigte. Das ist weniger als in den Monaten zuvor, aber immerhin nicht mehr der massive Jobabbau aus den ersten Corona-Monaten. Was haben die Börsen aus all dem gemacht?
Ja, also die deutsche Börse hat ein deutliches Kursplus jetzt am Ende des Handelstags daraus gemacht. Das, nachdem es vorher eine akute, ich sage mal, Ausdauerschwäche gegeben hat am Vormittag. Aber das hat dann doch wieder etwas Zuversicht reingebracht, sodass der DAX jetzt kurz vor Ende des Handels bei 12.676 Punkten steht. Ein Plus von rund 84 Punkten oder rund 2/3%. An der Wall Street hat das nicht so viel Positives ausgelöst. Der Dow Jones im Moment relativ unverändert bei 27.312 Punkten. Der DAX allerdings immer noch mit einem sehr schönen Wochenplus aus Sicht der Anleger von rund 2,5%.
Für die Aktien der Telekom gab es auch ein deutliches Plus. Wo kam das her?
Ja, rund 3% ist die Aktie nach oben gestiegen. Das kam ähnlich wie im Gesamttrend aus den USA, aber nicht vom Arbeitsmarkt, sondern von der US-Tochter Sprint. Die hat die T-Mobile US, die Tochter von der Deutschen Telekom in den USA, jetzt übernommen. Und das macht sich bemerkbar, ein Riesenumsatzsprung im Quartal. Ja, der Gewinn ist auch durch die Übernahmekosten nach unten gegangen, aber Anleger und Analysten sind sehr beeindruckt von der Performance, von der Leistung von T-Mobile US mit Sprint zusammen und das färbt positiv auf die Mutter in Bonn ab.
Für die Autowerte, da war die Woche ganz gut gestartet, aber das sieht mittlerweile anders aus.
Das sieht anders aus. Alle drei Autowerte heute im Minus. Daimler und VW bretten allerdings noch ein Wochenplus über die Linie. Es gab nicht so ganz positive Meldungen, zum Beispiel von Daimler heute zum Mercedes-Verkauf oder Mitte der Woche von BMW zu dem Gewinn. Aber ich würde sagen, es ging ihnen ein bisschen das Benzin aus, die Puste aus.
Kurzer Blick noch auf Wirecard. Laut einem Vorbericht der Süddeutschen Zeitung sollen vom Skandalkonzern noch im ersten Halbjahr Millionenbeträge abgeflossen sein. Gab es darauf Reaktionen?
Ja, also bei Wirecard geht es kräftig nach unten. Ich würde mich aber scheuen, das zu interpretieren in Zusammenhang mit ernsthaften Meldungen in ernsthaften Zeitungen. Das ist ein Zockerpapier geworden. Die Firma ist ja insolvent, aber die Commerzbank verliert. Gold ist heute von seinem Rekordhoch nach unten gegangen, kostet nur noch 2035 Dollar.
Ulrich Batz war das und hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.